Anstoß, der Fußball-Podcast.
Na du?
Na, guten Morgen.
Guten Morgen, ich habe was mitgebracht. In diesem Fall nicht Hass, 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 sondern Grüße, Eindrücke aus Düsseldorf. Guck mal hier. Du wolltest mich ja gerade fragen, was ich am Wochenende gemacht habe, oder?
Ich verstehe den Stadionsprecher nicht. Da singen so viele Menschen dazwischen. Sind das Störche? Warst du mit den Störchen on Tour? Warst du in der Toten Hosenstadt?
Ich war in der Toten Hosenstadt und da war vor allen Dingen nach Abpfiff alles andere als tote Hose.
Ja, jetzt könnte man natürlich den fußballlyrischen Ansatz wählen, wenn anfangs Ende, Endes Anfang ist. Das Spiel hatte Folgen und keine positiven für den Ex-Holstein-Trainer Markus Anfang, denn der ist jetzt nicht mehr Trainer bei Fortuna Düsseldorf, nachdem deine Störche, deine Kieler mit 2:1 bei der Fortuna in diesem eminent wichtigen Abstiegskracher der zweiten Fußball-Bundesliga gewonnen haben.
Und damit herzlich willkommen im Studio 1 des noch nobleren Nobelviertels. Ihr hört Anstoß, ihr hört euren Lieblingspodcast. Ich bin Fabian Wittke und wie immer gegenüber sitzt der wunderbare Tommy Schmidt. Michael Augustin. Michael Augustin ist auch mit dabei. Michael Augustin hat noch ein 0:5 im Gefieder, dass er sich so langsam aus seinem Bökelunder Trikot rausklopft. Und ansonsten haben wir viel erlebt. Du hast gerade eben schon angesprochen, also Markus Anfang und Alexander Ende, der auf Markus Anfang anfangen darf. Also viel bescheuerter geht's auch gar nicht, oder? Also man hat so ein bisschen den Eindruck, als wäre dieser Trainerwechsel ausschließlich für uns zustande gekommen, oder?
Ja, ich glaube, das war auch die hauptsächliche Überlegung von Sven Mislintat. Ja. Jeden Tag eine gute Mislintat. Und Alexander Ende, der im März noch Trainer bei Preußen Münster war und dort auch bei einem Düsseldorfer Konkurrenten im Abstiegskampf entlassen worden ist, wird jetzt Anfang Nachfolger in Düsseldorf. Aber Alexander Ende ist ein guter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja, glaube ich, mal erzählt, dass der auch in der dritten Liga in seinen 2 Jahren beim SC Verl hervorragende Arbeit geleistet hat. Hat einen sehr attraktiven Fußball bei diesem kleinen Club aus Ostwestfalen spielen lassen. Hat aus dieser Mannschaft eine Spitzenmannschaft gemacht, die auf dem Weg ist, sich da oben auch festzusetzen. Wobei in der aktuellen Verfassung, da sind wir jetzt in der Zeit nach Alexander Ende, haben die Verler im Kampf um den Aufstieg in der dritten Liga ohne Ende und mit seinem Nachfolger Tobias Strobel gerade so ein bisschen abreißen lassen, während ich abschweife. Also ich will eigentlich nur sagen, Ende ist ein guter, aber es ist natürlich schon erstaunlich, dass jemand, der gerade eben noch Trainer bei Preußen Münster war, gerade eben gefühlt, jetzt schon wieder einen neuen Verein oder das Angebot eines neuen Vereins annimmt.
Endes Anfang ist Anfangs Ende und Fortuna war er in Münster. Das fassen wir zusammen. Wir freuen uns auf eine großartige Folge. Hier ist euer 05er-Podcast, der Düsseldorfer Deep Dive am Montag mit dem Start in eine neue Woche. Und wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Thema, aber trotzdem das Setting noch einmal ganz kurz, oder? Wir sitzen uns wieder gegenüber. Ich darf wieder in deine Lukas Kwasniok blauen Augen schauen und würde dir wie immer einen Schluck aus der French Press hier anbieten. Ist das okay?
Ja, damit ich von innen ein bisschen auf Raumtemperatur komme, auf Körpertemperatur, denn ich bin, vielen Dank, die Kaffeetasse ist voll, mit dem Fahrrad hier rausgefahren in dein nobles Nobelviertel und es ist kalt, es ist windig und es ist wirklich kalt in Hamburg. Ja. Das war in den vergangenen Tagen noch anders und ich habe dieselben Sachen angezogen, die mir meine Frau hingelegt hat, wie sie es immer tut, wenn ich dann raus in die Natur gehe. Ja. Also eine dünne Jacke, Nylon-Turnschuhe und auch keine Mütze und keine Handschuhe. Und der Wind, der kam gefühlt von allen Seiten. Ich musste trampeln, ich musste die Gangschaltung bemühen. Mann, war das kalt. Und jetzt mit dem Kaffee werde ich langsam wieder so ein bisschen warm. Milch gibt's heute nicht, oder?
Heute gibt's keine Milch.
Okay.
Aber du darfst mal schmecken. Ein ganz besonders leckerer Kaffee mit gutem Aroma, oder?
Ja, ist das Jakobs Krönung?
Nee, ist tatsächlich aus dem Goldcafé hier um die Ecke.
Aus dem Elbgoldcafé. Mhm. Naja, das noble Nobelviertel hat natürlich auch noblen Café. Hier ist ja alles nobel. Also hier wohnen die Reichen und die Schönen. Und deswegen bin ich hier auch immer nur zu Besuch.
Definitiv. Und deswegen hat dieser Podcast natürlich auch einen Nobelpreis verdient. Allein schon für die Karlauer. Was haben wir vor?
Du hast Feedback mitgebracht.
Ich habe ganz viel Feedback mitgebracht.
Was wir vorhaben, das ist ja eine rhetorische Frage, die du dir ja auch selbst beantworten könntest. Schmatz nicht so ins Mikrofon, das ist unhöflich. Okay. Dann kriegen wir wieder wüste Beschimpfungen, wüste Beschwerdemails unserer treuen Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen natürlich über unsere Stadionerlebnisse. Du bist gewesen in Düsseldorf, ich war bei St. Pauli gegen die Bayern. Und dann reden wir auch vielleicht noch über die erste, was heißt vielleicht, das lassen wir weg, wir reden über die erste Cheftrainerin im deutschen Profifußball, denn um kurz vor Mitternacht am Samstag, also von Samstag auf Sonntag, hat sich Union Berlin, finde ich, überraschenderweise von Steffen Baumgart getrennt und seine Nachfolgerin ist Marie-Louise Ether, die eigentlich in der kommenden Saison die Union Frauen in der Bundesliga übernehmen sollte. Und das ja möglicherweise immer noch tut, aber jetzt muss sie erstmal die Saison, die verbleibenden 5 Spiele mit Union zu Ende bringen und muss dafür sorgen, dass Union nicht noch wirklich reinrauscht in den Abstiegskampf. Denn noch hat Union 7 Punkte Vorsprung vor dem Tabellen 16. St. Pauli. Und angesichts dieser Tatsache kommt dieser Trainerwechsel zumindest für mich etwas überraschend. Auch darüber werden wir reden.
Vorher schauen wir nochmal in die Kurve. Die Stussis haben sich wieder rege beteiligt über unseren Instagram-Account Anstoß-Fußball. Ich bin gestern auf dem Rückweg gewesen vom Hannover-Marathon. Ich bin selbst nicht gestartet, sondern habe Ole, einen meiner besten Freunde, begleitet, und zwar auf dem Fahrrad.
Ja, genau. Was für eine schwache Leistung. Ne? Warum?
Von mir?
Ja, warum fährst du Fahrrad? Warum läufst du nicht?
Ja, stimmt eigentlich. Warum laufe ich nicht?
Ole ist zu schnell, ne?
Ole ist deutlich zu schnell. Für mich ist gestern knapp an seiner PB-persönlichen Bestzeit vorbei, aber trotzdem immer noch eine 2,31 gelaufen. Das ist ein Pace, also ein Schnitt pro Kilometer von circa 3,33, 3,35. Nicht so schlecht. Da kommt man mal gerade und soeben so mit dem Fahrrad hinterher.
Wir rechnen ja hier in Anstoßwährung. 2,5 Anstoßfolgen ungefähr, ne?
Das kann man ungefähr so zusammen
fassen. So schnell
ist der. Ich bin dann übrigens gestern mit der Regiobahn zurückgefahren. Das reimt sich auch. Und bin umgestiegen in Uelzen. Und ist mir mal aufgefallen, in Uelzen, das ist ja der 100-Wasser-Bahnhof.
Ja, oder? Der ist schön.
Weißt du,
da hält der ICE ja auch manchmal.
Wie die Gleise da heißen?
A, B oder C oder nee, 1, 2, 3?
Die heißen nicht 1, 2, 3, sondern 101, 102, 103.
Ja, das ist gut.
Das ist gut, ne? Das ist fast schon auch wieder unser Anstoßhumor, ne?
Ich bin in Uelzen noch nie ausgestiegen, aber oftmals hat der Zug, meistens dann ein ICE, auch aus Richtung Hannover kommt, da gehalten. Manchmal fahren die Züge dann ja über Uelzen, über Hamburg. Manchmal fahren sie auch, über Lüneburg nach Hamburg. Manchmal auch über Hamburg-Harburg mit einem einzigen Stopp von Hannover. Und ja, du bist in Uelzen zum Stehen gekommen.
Wenn ein Zug aus Hannover möglicherweise in der Fußball-Bundesliga zum Stehen kommt, dann ist das was für ein Zug? Der Triumphzug. Richtig. Und möglicherweise sehen wir auch das. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Wir mussten umsteigen in Uelzen, waren dann schon fast, das kennst du auch, am Heimathafen Hamburg angekommen, Hauptbahnhof. Doch bevor wir zwischen Hamburg-Harburg einlaufen konnten, im Hamburger Hauptbahnhof, sind wir dann doch nochmal wieder ganz extrem langsam gefahren. Da hieß es, es werden Gegenstände ins Gleisbett geworfen. Schönen Dank auch. Und dann guckte ich rechts aus dem Fenster und dann sah ich ein Graffiti an der Wand. Da stand Lucio. Das hat mich kurzerhand bewogen, mal die Community abzuklopfen nach Spielern, die sowohl für Bayer Leverkusen als auch den FC Bayern München gespielt haben.
Ja.
Und ich habe Feedback bekommen. Arturo Vidal, Michael Ballack mehrfach, Markus Münch natürlich auch sehr schön und Jorginho.
Ja. Der hat da auch gespielt, genau. Aber es waren nicht die einzigen, ne? Also da.
Nico Kovac.
Ja, Robert Kovac.
Toni Kroos.
Ja, oh, jetzt kommen ja doch einige zusammen.
Jonathan Tah.
Hans-Jörg Butt.
Mhm.
Ja.
Und so weiter und so fort.
Ja.
Außerdem haben wir, ja?
Schönes Zwischendurch-Quiz.
Ein Spontan-Quiz. So reingeworfen in die Community. Und außerdem haben uns noch diverse geschrieben. Natürlich auch mit der Steilvorlage, die Fortuna Düsseldorf gegeben hat. Rolf zum Beispiel, ne, war ich mehr gespannter auf die neue Folge. Könnt ihr Fortuna Düsseldorf Karlauer technisch noch toppen diese Woche? Ganz klare Antwort, nein. Brigitte hat sich auch mal wieder zu Wort gemeldet. Liebe Anstoßer, ich bin sehr gespannt auf die neue Folge. Hoffentlich ist Baumgart Ether auch ein Thema und auf eure Tipps setze ich nicht mehr. Wolfsburg gewinnt, das hat Michael gesagt, ist nicht eingetreten, dass die Bayern jetzt schon 105 Tore in der Saison geschossen haben. Stark, aber jetzt ist natürlich der Fokus auf das Realspiel und mein Fokus ist auf dem VfB Stuttgart-Spiel, da bin ich wieder im Stadion. Liebe Grüße zurück.
Ja, Wolfsburg hat tatsächlich nicht gewonnen gegen Eintracht Frankfurt. Ich fand es gar nicht so schlecht aus Sicht des FC St. Pauli. So bleiben 4 Punkte zwischen dem 16. St. Pauli und dem 17. Wolfsburg. Aber ich habe wirklich damit gerechnet, dass Wolfsburg wie so oft in der Vergangenheit seine Negativserie durchbricht und Eintracht Frankfurt schlägt. Aber Nee, das war dann, ich glaube, im vierten oder fünften Hacking-Spiel ein weiterer Misserfolg. Unter Hacking gab es noch keinen Sieg. Und der Abstieg des VfL Wolfsburg zeichnet sich ab.
Ich wollte übrigens noch eine Geschichte nachreichen. Ich bin doch beim Spiel Holstein Kiel gegen Preußen Münster gewesen, da als Reporter. Und zwar deshalb, weil das im Nachhinein noch, ich will nicht sagen hohe Wellen schlug, das ja nicht. Aber die ein oder andere Boulevardzeitung hat es aufgenommen, dass Bobby Glatzel bei Holstein Kiel im Stadion gesehen wurde. Und das war nämlich so ganz witzig. Ich wollte das in der vergangenen Folge noch erzählen. Und das war nämlich so lustig.
Wegen Tim Walter, wegen Jonas Meffert?
Das Spiel lief schon. Und plötzlich kommt da einer die Pressetribüne hoch. Du kennst es auch, genau dort, wo früher immer Carsten Wehmann zwischen einem saß.
Die Pressetribüne besteht ja nur aus zwei, drei Reihen. Ne?
Zwei Stufen, also, ja.
Das ist ja so wie in so einer Dreifachturnhalle bei Holstein Kiel. Ja. Alles klein und übersichtlich.
Stellt euch das Stadion in Verl vor, nur in klein.
Verl ist noch kleiner, aber moderner.
Genau, und da denke ich mir doch, da hatte nämlich so eine Wollmütze auf, das ist doch Robert Glatzel, was macht der denn hier? So, und der
hatte eine Wollmütze auf der Glatzel?
Genau, der irrlichterte da über die Pressetribüne und wie das dann natürlich so ist, man kennt das selber, man ist selber so ein bisschen in so einer gekrampften Haltung, so ein bisschen so, als würde gerade der Flur frisch gefeudelt werden und man geht dann so auf Zehenspitzen durch das frisch gefeudelte, weil man denkt, man richtet weniger Schaden an.
Also du hattest den Selfie-Stick in der Hand, aber hattest ja auch einen Job zu erledigen und warst mit der Situation überfordert.
Nee, ich ja nicht. Er kam da ja hoch und ich war schon am Reportieren und so und er guckte immer auf die Karte und er suchte seinen Platz und ist dann gleichzeitig immer so ein bisschen weggeduckt und die Leute guckten auf der einen Seite natürlich, um das Spiel zu verfolgen, an ihm vorbei und gleichermaßen haben gesagt, das ist Robert Glatzel. So, das nahm so kein Ende, er ging wieder hoch, er ging wieder runter und dann habe ich ihm irgendwann, weil ich gesagt habe, so, neben uns ist doch ein Platz frei, habe ich ihm auf die Schulter geklopft und hatte auch gerade dann wieder eine Reportage, einen Abruf, wie wir ganz gerne sagen, also war mit einem Radiosender verbunden und dann habe ich zu ihm gesagt, so hier, habe ich links neben mir gezeigt und hat dem Motto, setz dich doch hin. Und dann hat er sich da hingesetzt, ich hatte dann noch mehrere Abrufe, war natürlich auch ein bisschen im Spiel vertieft, dann kam wieder irgendwie eine gelbe Karte, muss man sich Notizen machen etc. Erste Chance gab es nicht, weil es ja gar keine Chancen gab, aber es gab halt irgendwie links und rechts was anderes. Und
dann hast du ihn gefragt, ob er die gelben Karten für dich aufschreiben kann und dann so ein bisschen unter die Arme greifen kann.
Nee, und dann habe ich in der Pause oder nach den ersten 30 Minuten habe ich zu ihm gesagt, so, ja, weiß nicht, hallo, ich bin Fabian. Und dann hat er auch gesagt, hallo, ich bin Robert. Und dann saß er so neben mir und in der Pause hat er dann auch mal zu mir gesagt, du, das ist ja wirklich nett, dass ich mich hier hinsetzen konnte, ich habe meinen Platz hier überhaupt gar nicht gefunden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das war ja dieses Katastrophenspiel, wo Holstein Kiel nicht einmal über 90 Minuten aufs Tor geschossen hat. Dann habe ich gesagt so, du, was denkst du?
Dein Platz ist da vorne im Sturm.
Ich so, kannst du dir nicht jetzt die Schuhe anziehen? Und dann meinte ich so, oder willst du das nicht? Dann hat er so gelacht, aber gesagt, auf der anderen Seite, die können sich das wahrscheinlich auch gar nicht leisten, oder? Und dann hat er noch mehr gedacht und meinte so, nee, können sie ja auch nicht. Und dann war das nämlich das Witzige. Und das kam dann ja später raus in der einen oder anderen Zeitung. Und dann kam von links Jonas Bold um die Ecke, den ich ja hin und wieder hier auch auf der Ecke treffe, weil der hier auch um die Ecke wohnt. Und dann guckte der so hoch zu mir und nickte quasi mir so zu, der ja wirklich unfassbar groß ist. Gefühlt ist er so groß wie ein 3-Meter-Turm, innen groß.
So groß wie der Telemichel in Hamburg, der Fernsehturm.
Und dann kam da vorbei und hat Robert Glatzel aus dem Bälleparadies bei mir oben abgeholt, ihn dann mit in den VIP, da wo er natürlich auch hingehört, Raum genommen. Und in der zweiten Halbzeit hat sich dann Robert Glatzel zu ihm gesetzt. Das wollte ich nochmal nachreichen.
Aber so als kleine
Geschichte. Und am nächsten Tag
gute stand Geschichte.
In der Mopo, es gibt ja so ein HSV24-Portal.de, die auch immer irgendwelche HSV-News haben.
Ja, gehört auch zu Mopo. Das ist so ein Mopo-Blog.
Ist das so?
Ja, ja.
Okay. Und dann hatte ich ihn gefragt, genau, was machst du eigentlich? Und er hat gesagt, so, dass er mal tatsächlich, auch witzig, ne? Sagt er so, ich wollte mal Tim Walter und Jonas Meffert besuchen.
Wie man Tim Walter besuchen kann, frage ich mich wirklich. Also hat er Freunde nach der PK dem Spiel in Düsseldorf,
hallo,
über die wir auch noch sprechen können?
Ja, wenn dann jetzt ganz schnell.
Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, Jonas Bold will Holstein Kiel übernehmen und Olaf Rebbes Nachfolger werden, deswegen seine Anwesenheit. Aber ist ja interessant, ja. Also dann scheint die Verbindung zwischen Walter, Meffert und Glatzel immer noch da zu sein. Also zwischen Meffert und Walter ist sie ja da, weil Jonas Meffert ja seit der Winterpause bei Holstein Kiel spielt und mittlerweile auch wieder unter Tim Walter spielt. Ja, wollen wir noch ein paar Sätze über diese Pressekonferenz verlieren?
Zwei.
Okay, jetzt muss ich gucken, wie viel Kommatas ich da einbaue.
Ich kann ja mal so anfangen.
Ich mach zwei lange Relativsätze draus.
Ich war am vergangenen Mittwoch beim NDR in Kiel und habe dort gearbeitet für diese Sportblöcke, die wir da ja immer um halb machen, zumindest zweimal am Tag, 15:30, 17:30. Und dann kam der Kollege, der gerade frisch von der PK kam, an und meinte so, du glaubst nicht, was heute passiert ist. Und ich sagte, naja, was soll denn passiert sein? Meinte so, ja, also wirklich, also das glaubst du nicht, auf was für eine Art und Weise Tim Walter da die Journalisten weggebügelt hat. Hab ich aber gedacht, okay, wenn Tim Walter einen schlechten Tag hat, dann ist das in dem Sinne auch nichts Ungewöhnliches. Und dann habe ich mir diese PK in Gänze nochmal angeschaut und angehört und das habe ich schon gedacht, also ja, weißt du, was ich da denke? Selbst wenn das vielleicht auch ein Schachzug gewesen sein mag, dass man sagt, ich möchte den Fokus auf mich lenken, den Druck vielleicht auch von der Mannschaft nehmen. Zunächst hat er ja nach dem Spiel gegen Preußen Münster die Mannschaft zur Sau gemacht und dann am Ende gesagt, okay, möglicherweise, jetzt ziehe ich den Zorn der Journalisten auf mich, sodass sie vielleicht ein bisschen den Scheinwerfer weglenken von der Mannschaft. Aber trotzdem hat man ja heutzutage gerade, und das wird auch immer weniger, als Journalist vielleicht noch beim öffentlichen Training die Gelegenheit, kurz mit jemandem zu sprechen. Schon lange ist es nicht mehr so, dass man sich die Protagonisten aussuchen kann. Und erst recht ist es so, dass es einmal die Woche, nämlich bei der Spieltagspressekonferenz, dann diesen Austausch gibt. Und ich denke, man kann von beiden Seiten, also sowohl von der Seite der Journalisten, aber eben auch als einziges Sprachrohr in diesem Fall für den Verein mit dem Ausblick auf das kommende Geschehen und auf das, was in der Woche passiert ist, kann man absolute Professionalität erwarten. Und wenn man sozusagen jede Frage für unzureichend deklariert, dann kann man das natürlich immer machen. Aber dann ist das kein Nenner und es ist auch nicht professionell.
Und das waren jetzt aber mehr als zwei Sätze, ne?
Ja, wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
Ja. Ich glaube,
ich habe ja gesagt, du kannst es in zwei Sätzen machen.
Ja, im Prinzip hast du ja schon mir jedes Wort aus dem Mund genommen. Müssen wir den Hörerinnen und Hörern nochmal kurz inhaltlich erklären, warum wir diese PK thematisieren? Also Tim Walter hat sehr einsilbige Antworten gegeben, hat teilweise Journalisten korrigiert und war sehr patzig vorgeführt. Dem einen hat er gesagt, ja, schön abgelesen vom Zettel diese Frage. Dem anderen hat er gesagt, er soll seinen Job machen und gefälligst dafür sorgen, dass Walter seinen Job machen kann. Und so ging das über 14 Minuten. Du hast mir die PK dann ja auch geschickt und ich habe dann bei YouTube mir die Pressekonferenz angeguckt und ja, Tim Walter kommt da nicht sehr sympathisch rüber. Ich finde es unprofessionell. Ich finde auch, das Verhältnis muss ja keine Liebesbeziehung sein zwischen Journalisten, die regelmäßig über einen Verein berichten und den Protagonisten des Vereins und vor allen Dingen mit dem Trainer eines Bundesliga-Vereins oder eines Zweitligisten hat man da ja als Journalist regelmäßig zu tun. Aber ich finde schon, es sollte so ein Mindestmaß an Wertschätzung und Respekt vorhanden sein. Und das ist bei Tim Walter überhaupt nicht der Fall. Das war ein mega arroganter Auftritt.
Ja, zumal es natürlich auch schon anders gezeigt hat, aber irgendwie in diesem Fall kann man wirklich so häufig, wie man so häufig sagt, sagen, weiß ich nicht, was ihn da geritten hat, da dann so aufzutreten. Aber komm, das ist tatsächlich alte Musik. Wir schauen ganz kurz nur noch nach vorne und sagen, wenn wir einmal ganz kurz Holstein Kiel gestriffen haben, am Freitag gegen den ersten FC Kaiserslautern, ein minimales Zwischenhocherlebnis, was sich natürlich auch gut anfühlt, weil es jetzt das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage war. Zwei Auswärtserfolge, ein schwaches 0-0 gegen Preußen Münster jetzt am Freitagabend gegen den ersten FC Kaiserslautern. Es wird die nächsten Wochen so weitergehen, von daher brauchen wir das jetzt gar nicht mehr wieder deep diven, oder?
Da werde ich sein am Freitag gegen Kaiserslautern, ja. Das ist schon mal die Vorschau aufs Wochenende.
Du machst nur noch die geilen Spiele, ne?
Ich mache nur noch die geilen Spiele. Genau, am Tag danach bin ich dann beim SC Verl gegen Viktoria Köln. Also ich steigere mich, was die Geilheit der Spiele angeht, auf jeden Fall.
Nicht gegen Viktoria Rebensburg?
Ich bin gerne in Verl. Und ich bin auch gerne in Kiel, aber ich wäre am Freitag, und so ehrlich möchte ich dann doch sein, viel lieber am Millerntor, weil um 20.30 Uhr spielt der FC St. Pauli gegen den 1. FC Köln. Das Spiel werde ich verpassen, weil wer um 18.30 Uhr in Kiel ist, der kann nicht zwei Stunden später am Millerntor sein. Das werde ich mir dann auf der Rückfahrt im Radio anhören und abends in der Zusammenfassung in der Sportschau angucken, wahrscheinlich.
Was machst du denn da genau? Machst du das 90 Minuten Live-Spiel oder machst du die ARD-Abrufe?
Bei Kiel gegen Kaiserslautern, ja. Die ARD-Abrufe. Also ich bin im guten alten Radio, im linearen, ja, Radio, wie man heutzutage ja auch immer häufiger sagt, zu hören.
Und zwar, ich frage deshalb, weil ich habe sowas Ähnliches. Also ich habe nicht nur wieder eine Dattel im Mund zur Unzeit, wie man so schön sagt, sondern ich bin am Freitag Moderator einer Radiosendung. Und die wird sich natürlich auch um dieses Spiel drehen. Und es wäre witzig gewesen, wenn wir sozusagen, wenn ich zu dir geschaltet hätte.
Ja, aber du moderierst diese Sendung ja für die NDR 1 Welle Nord. Das genau. ist ja das Regionalprogramm des NDR für Schleswig-Holstein. Und da gibt es ja dann Reporter, die ausschließlich für die Welle Nord von diesem Spiel so berichten. Und mit dem Mann oder Frau, mit dem Mann wahrscheinlich, mit dem Kollegen wirst du dann ja zu tun haben. Also nicht mit mir.
Leider nicht, ja.
Aber nicht mit mir, aber dafür haben wir jetzt hier in deinem schönen Wohnzimmer ja. miteinander zu tun.
Das lasse ich mir auch
immer. Wir zeichnen ja schon seit fast 20 Minuten diese Podcast-Folge auf.
Und sind noch zum Nichts gekommen, ne?
Ja, ich finde schön, wir haben schon ein bisschen was besprochen. Also okay. die Tim-Walter-PK ist ja jetzt nicht nur so in der Kieler Lokalkulisse geblieben. Das Thema hat ja überregional auch etwas höhere Wellen geschlagen. Vor allen Dingen, wenn man, wie wir jungen, modernen Menschen, häufiger dann auch die sozialen Netzwerke nutzt, ja. da ist man ja überall. Also gerade bei Instagram, da findet ihr uns übrigens auch unter Anstoß _podcast, überall auf diese Walter-Zitate aufmerksam geworden. Da haben ja viele Sportportale aus seinen Aussagen Reels geschnitten, die da auch veröffentlicht. Also ich glaube, die Walter-PK hat auch außerhalb Kiels viele Menschen erreicht.
Definitiv.
Und jetzt durch den Podcast und dadurch, dass wir das hier in diesem Podcast thematisiert haben, auch die letzten, die bisher noch nicht davon Notiz genommen haben.
Dann schmeißen wir das Glücksrad der Themen wieder an. Und wo kommt es zum Stoppen?
Meinetwegen am Millerntor.
Ja.
St. Pauli verliert mit 0-5 gegen die Bayern. Das ist jetzt, finde ich, keine Sensation, dass die Bayern, obwohl sie sich im Real-Sandwich, diesen Begriff habe ich oft gehört, also zwischen Hin- und Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid befunden haben, trotzdem gab es keinen Leistungsabfall, auch nicht dadurch, dass Vincent Kompany 7 neue in die Startelf gepackt hatte. Aber das ist ja in der Vergangenheit oft so gewesen. Die Bayern wollen unbedingt im Flow bleiben. Sie wollen selbst Spiele wie eine Woche davor in Freiburg, die bei einem 0-2 Rückstand schon verloren schienen, noch biegen und gewinnen solche Spiele durch Tore in der Nachspielzeit, in dem Fall sogar in der 9. Minute der Nachspielzeit. Und am Millerntor war es dann so, dass der FC Bayern das Spiel derart dominiert hat. Das war wirklich so wie Formel-1-Bolide gegen Opel Corsa, Löwe gegen Hauskatze oder Motorsäge gegen Nagelpfeile. Also das war kein Vergleich auf Augenhöhe. Die beiden Mannschaften spielen in derselben Liga. Aber es gibt so viele Statistiken auch im Vorfeld oder gab es, aus denen man die Bayern-Dominanz ablesen konnte. Die Bayern hatten vor diesem Spiel 4-mal so viele Tore in der Saison erzielt wie St. Pauli. Harry Kane alleine hat 6-mal häufiger getroffen als der gesamte FC St. Pauli. Dann haben die Bayern natürlich ihren Torrekord gebrochen und stehen jetzt bei 105 Saisontreffern.
Und durch Leon Goretzka, ne?
Leon Goretzka und auch andere haben getroffen. Olise hat getroffen. Musiala hat die Kahn-Kritik, er möge doch nochmal darüber nachdenken, eventuell auf die WM zu verzichten. Auch gekontert durch ein Kopfballtor und durch eine insgesamt gute Leistung am Hamburger Millerntor. Und
Weißt du, wer noch fehlt zum Tor Nummer 5?
Jackson 5 hat getroffen, ja. Guerreiro hat getroffen, ja. Olise hat getroffen. Olise hat sich gegen Carol Metz auf so ein kleines Techtelmechtel eingelassen. Ja. Die sind sich körperlich ein bisschen näher gekommen. Dann hat das Publikum aufbegehrt. Dann gab es auch eine Schubserei zwischen Joel Fujita und Michael Olise. Total dämlich. Da haben dann beide eine gelbe Karte gesehen für Fujita, fast die 5. in der laufenden Saison. Das heißt, der wird das Spiel am Freitag gegen Köln verpassen. Dann hat Olise getroffen und hat diesen Finger auf den Mund Torjubel gemacht. Und als er ausgewechselt wurde, wurde er dann auch vom Publikum am Hamburger Millerntor ausgepfiffen und ist applaudierend vom Rasen gegangen. Und als er dann vor der Gegengerade da seine Teamkollegen, die auf der Bank saßen, abgeklatscht hat, hat man noch gesehen, wie er den Daumen hochgehalten hat. Der Daumen war dann für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die auf der Gegengerade standen, zu sehen. Also er hat auch so ein bisschen mit der hitzigen Atmosphäre gespielt, hat ein bisschen gezündelt. Ich weiß nicht, ob ein Spieler dieses Formats, und Olise ist aus meiner Sicht ein absoluter Weltklasse-Fußballer, ja. das nötig hat, aber vielleicht war das für ihn auch mal ganz interessant. Vielleicht braucht er das auch, um sich zu pushen, wobei St. Pauli die Bayern überhaupt nicht gefordert hat. Und es ist in der Tabelle nichts passiert. Die Niederlage kommt nicht überraschend. Ich habe gesagt, die St. Paulianer werden das Spiel eher so mit 2-3 Toren verlieren. Am Ende sind es 5 geworden. Sie hätten auch mit 8 Toren verlieren können, aber ja, 5-0 ist mittlerweile Standard bei den Bayern.
Zu Olise muss ich sagen, ich finde, das spricht, also natürlich ist das jetzt nicht sonderlich geglücktes Verhalten, aber es spricht eben für die Energie, spricht für den Willen, spricht für die Leidenschaft, also im Prinzip wirklich jeden einzelnen Zweikampf an sich zu reißen, auch ja, jede Herausforderung anzunehmen und um im Zweifel dann auch in so einem Spiel, ich meine, man sagt ja immer, nichts ist schlimmer, als wenn etwas egal ist, ne? Und man könnte ja theoretisch auch sagen, so ja, wir sind jetzt sowieso schon, wir gewinnen das hier heute und konzentrieren uns jetzt auf Real, aber jede Situation anzunehmen, an sich zu reißen, ernst zu nehmen, als Herausforderung zu sehen, genau wie ich es gerade eben schon gesagt habe, spricht auch irgendwie ein Stück weit für die Professionalität, für
das
die Einstellung.
Das meine ich ja mit dem Mindset, Flow. So, ja, das ja, gilt ja. Nicht für ja. Nur für Michael Olise, das gilt für Kimmich, das ja. Gilt für alle Bayern-Spieler.
Bis zum Ende.
Die so weiter. Wie Guerrero beispielsweise ja. Oder Jackson, der ja klar im Schatten von Harry Kane steht. Ja. Kane saß 90 Minuten draußen, den haben die Bayern an dem Samstagabend in Hamburg gar nicht gebraucht. Aber die Spieler wollen halt ihre Chance nutzen. Und die, die immer spielen und vielleicht auch überspielt sein könnten, die wollen immer ans Leistungslimit gehen. Weil die Bayern erst dann nachlassen, wenn die Saison dann irgendwann Ende Mai, also in der Bundesliga ist sie am 16. Mai vorbei, aber möglicherweise gibt es ja noch zwei Endspiele, eins im DFB-Pokal und eins in der Champions League. Erst dann werden die Bayern so ein bisschen in den Ruhemodus schalten und danach werden sich die meisten Spieler dann wieder für die Weltmeisterschaft, an der sie mit verschiedenen Ländern teilnehmen werden, hochfahren müssen. Aber das zeichnet die Bayern ja in dieser Saison aus, dass da keiner irgendwie die Tür nur ein Mini-Spalt öffnen will. Das ist eine absolute Weltklasse-Mannschaft. Und da sind wir ja vielleicht auch schon so ein bisschen, in der vergangenen Woche haben wir ja uns mit großen, langen Schritten das Champions League-Hinspiel gegen Real Madrid umdribbelt, weil es schon am Dienstag stattgefunden hat. Und am Dienstag haben wir die vergangene Folge aufgezeichnet. Heute ist Montag und am Mittwochabend findet ja erst das Rückspiel in München statt. Ey, was glaubst du? Also, wer kommt weiter? Es ist ja nicht so, dass die Bayern jetzt sicher schon im Halbfinale sind. Nein. Und wenn es ein Champions League ausgäbe, dann würde mit einer einzigen Niederlage, die es dann ja die Voraussetzung für ein Champions League aus wäre, die Saison schon mal anders bewertet werden, weil dann könnten die Bayern den aus ihrer Sicht wichtigsten Titel, den Pokal in der Champions League, nicht mehr gewinnen.
Also ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht auch ein bisschen unkonventionell jetzt gesagt, aber ich glaube, dass die Bayern ausscheiden werden und das möchte ich auch ganz klar belegen vor dem Hintergrund. Da
ernsthaft?
Ja, glaube ich. Okay, jetzt wirklich, bin ich gespannt. Ja. Und zwar finde ich auch, haben wir ja schon vor der Folge drüber gesprochen, war das ein Spiel auf unfassbar krassem Niveau. Die Bayern haben unfassbar aufgezogen.
Das Hinspiel,
ne? Das Hinspiel, haben unbekümmert gespielt, haben eine gewisse Selbstverständlichkeit an den Tag gelegt, eine unfassbare Machtdemonstration gezeigt, die mich so ein bisschen an dieses Spiel der Bayern unter Hansi Flick gegen Barcelona damals erinnert hat. Wo sie 8-1, glaube ich, ne?
8-0.
Also du weißt, was ich meine.
Ja, ja, genau.
Das war, glaube ich, noch, wie man heute so schön sagt, zu Corona-Zeiten. Und das Ding ist nur, was du gesehen hast, und ich bin mir ziemlich sicher, übrigens hat der Nachfolger von Xabi Alonso jetzt eine noch viel schlechtere Bilanz als Xabi Alonso selbst. Und das spricht natürlich nicht für Real Madrid.
Aber er hat kein schlechtes Spiel gezeigt.
Hat in dem Sinne kein schlechtes Spiel gezeigt.
War richtig gut, finde ich.
Aber fand ich, war bei weitem nicht am Limit des eigenen Fassungsvermögens, sage ich jetzt mal, was die Leistung angeht. So,
aber es gab doch so viele Chancen. Also Manuel Neuer, auf den müssen wir ja auch irgendwie zu sprechen kommen, hat ja, ich glaube, 9 Paraden gezeigt und somit auch viele dieser Madrider, viele der Chancen der Madrilen vereitelt.
Genau, und das ist genau der Knackpunkt. Ich glaube nicht, dass das nochmal so passieren wird, denn die Schlüsselspieler, und damit meine ich jetzt Kylian Mbappé oder auch vielleicht Vini Junior, die sind eben nicht so in die Abschlüsse gekommen, beziehungsweise hatten nicht so viel Glück mit ihren Abschlüssen oder eben Manuel Neuer vor sich. Und Real Madrid ist dann, glaube ich, auch wieder ein Team, auch wenn sie eine durchwachsene Saison spielen mit einem Trainerwechsel und mit einem Nachfolger, der das jetzt auch noch nicht so zeigt, wie man sich das erhofft hat und wie sich das alle Beteiligten wünschen. Trotzdem ist Real Madrid, und auch wenn es denn, ich sag jetzt mal, ein Sauhaufen ist, zusammengestellt aus galaktischen Spielern, ist es genau ein Team, das sich für so ein K.O.-Spiel nochmal extrem, nochmal höher petern kann oder im Level nochmal höher kommen kann, sodass ich glaube, dass ein Mbappé in so einem Entscheidungsspiel wie in dem am Mittwoch, genauso wie ein Vini Junior, auch nochmal eine andere Leistung zeigen kann, dass sie das an sich reißen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob Manuel Neuer nochmal so viele Paraden zeigen kann. Und von daher, und das ist ja wiederum auch das Ding, mit der eben nicht mehr vorhandenen Auswärtstore-Regel wäre Real Madrid ja beim 1:0 in der Verlängerung.
Ja.
Ne? Also das heißt, es ist ein Tor, das beide Mannschaften allein schon von der Verlängerung nur trennt. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, dass die Bayern ausscheiden werden.
Also Real Madrid hat einen Lieblingswettbewerb, das ist die Champions League. Ja. Nicht umsonst ist dieses Team Rekordsieger, hat, ich glaube, 15 Mal die Champions League gewonnen, wenn man auch den Vorgängerwettbewerb, den Europapokal der Landesmeister noch hinzunimmt. Ich fand erstmal das Hinspiel unfassbar. 40 Torschüsse in 94 Minuten, also 90 Minuten plus 4 Minuten Nachspielzeit. Eine rasante Geschwindigkeit, ein Neuer in Weltklasseform, ja. Genau. Real hat, finde ich, in der Anfangsphase keinen Stich gesehen gegen die Bayern, kam dann aber immer besser an in der Partie und hatte ja auch richtig gute Gelegenheiten. Du hast Vinicius Junior und Kylian Mbappé angesprochen. Und Manuel Neuer war überragend. Das Spiel war, finde ich, so ganz anders als die Spiele, die wir hier im norddeutschen Raum sehen dürfen. Das ist dann Kiel, Wolfsburg, St. Pauli, HSV, Bremen, Hannover, wo wir so hingeschickt werden. Ich bin jetzt nur in den ersten beiden Ligen geblieben und gefühlt war das eine andere Sportart am vergangenen Dienstag da im Bernabeu. Spieler, 22 oder nahezu 22 Weltklasse-Spieler gleichzeitig auf dem Rasen. Alle haben individuell so unfassbare Qualitäten, eine ganz andere Geschwindigkeit. Ein Spiel teilweise wie ein Boxkampf, in dem die Deckung fällt und es nur noch darum geht, wer haut den anderen K.O. Und ich rechne mit so einem ähnlichen Spiel auch am Mittwoch in München. Anders als du glaube ich aber, dass die Bayern ins Halbfinale kommen.
Okay.
Weil sie eben auch eine unfassbare Qualität haben. Und weil sie in diesem Flow sind. Weil Olise so gut ist. Luis Diaz ist so gut. Die sind ja nicht schlechter als Mbappé und Vinicius Junior. Weil Harry Kane vorne zwar angeschlagen war oder angeschlagen in die Partie ging, aber sich am Millern-Tor 90 Minuten schonen konnte. Die Abwehrspieler, ich fand Upamecano ja ein bisschen fehlerhaft, aber auch das ist ein Weltklasse-Innenverteidiger. Kimmich, Stanisic, Manuel Neuer, ich könnte jetzt auch ganz viele Spieler von Real Madrid aufzählen, aber ich glaube, dass die Bayern in diesem Jahr in der Champions League ins Halbfinale kommen und dann gäbe es ja möglicherweise noch zwei weitere Vereine, die den Schritt dahin schaffen sollten. Der FC Arsenal, neben dem FC Augsburg, die einzige Mannschaft, die den FC Bayern in dieser Saison schon besiegt hat, und PSG spielt auch einen unfassbaren Fußball gerade, finde ich. Und eines dieser drei Teams wird die Champions League gewinnen.
Augsburg?
Nee, Paris, PSG oder Arsenal, okay, oder Bayern, aber ja. Real Madrid wird es nicht sein.
Okay, dann komm, lass uns eine kleine Wette machen, während ich nochmal einen kleinen Schluck nachgieße, French Press. Wer gewinnt?
Es muss ja keinen Sieger geben. Es kann auch sein, dass das Spiel unentschieden ausgeht und die Bayern weiterkommen.
Aber ich meine im Prinzip jetzt, wer weiterkommt. Also wenn
die Bayern kommen weiter.
Wenn Real Madrid weiterkommt, dann musst du mir für die nächste Folge eine Packung Datteln ausgeben. Und wenn es umgekehrt ist, dann gebe ich eine Runde Datteln aus. Was hältst du davon?
Das ist gut. Es geht auch ums Datteln. Wir reden ja hier in diesem Podcast hauptsächlich ums Datteln. Ja, wir sind über den FC St. Pauli zu zwei spektakuläre Mannschaften gekommen. Ich möchte beim FC St. Pauli aber noch anmerken, 0:5 in Bayern, gegen Bayern, das ist vielleicht, wenn man sich anguckt, wer auch alles schon so hoch gegen die Bayern verloren hat, selbst Atalanta Bergamo in der Champions League 1:6, nicht besorgniserregend. Besorgniserregend ist allerdings, dass St. Pauli jetzt zum dritten Mal in Folge in der zweiten Halbzeit eingebrochen ist. Das war gegen Freiburg so. Beim vorletzten Heimspiel aus heutiger Sicht, da stand es 1:0 zur Pause.
Wo sind die denn eingebrochen?
Ja, hier im Noble-Nobel-Viertel. Nee, sportlich eingebrochen. Ja. Also haben dann 1:2 verloren bei Union Berlin in einem unfassbar schlechten Fußballspiel, über das ich mich ja schon vergangene Folge aufgeregt habe, stand es nach 1:0 Halbzeitführung am Ende 1:1. Und gegen die Bayern wurde aus einem 0:1 ein 0:5, teilweise durch haarsträubende Ballverluste am eigenen Strafraum. Karol Metz und Hauke Wahl, eigentlich zwei zuverlässige Innenverteidiger, waren da involviert. Das ist besorgniserregend. Und momentan kann St. Pauli froh sein, dass es mit dem VfL Wolfsburg und den allerdings aufkommenden Heidenheimern zwei Mannschaften gibt, die noch weniger Punkte haben. Aber ich glaube trotzdem, Brigitte, hör bitte weg, dass St. Pauli am Freitag gegen Köln gewinnen wird.
Das kann ich mir auch vorstellen. Und zwar spielen sie beim, ja, ne? Oder zu Hause?
Ne, wieder zu Hause.
Ach, wieder zu Hause?
Ja, habe ich ja vorhin gesagt. Ich wäre gerne da bei dem Spiel, aber schaffe es ja nicht, weil ich um 18.30 Uhr in Kiel beruflich zu tun habe.
Stimmt, hast du auch gesagt. Ja, zweimal zu Hause. Dann spielt Wolfsburg bei Union, ja. Und dann, was haben wir danach noch? Komm, ich gucke mal ganz kurz rein.
Für St. Pauli? Das kann ich dir aus dem Kopf sagen.
Wirklich?
Ja, St. Pauli spielt in Heidenheim, in Leipzig, zu Hause gegen Köln, Mainz und Wolfsburg.
Da ist noch alles drin. Vor allen Dingen auch, weil Werder auch mitschwächelt, ne?
Ja, genau. Werder, habe ich ja mal gesagt, ist für mich ein Relegationsplatzkandidat. Was krass gegen St. Pauli spricht, ist die absolute Harmlosigkeit in der Offensive. Und gefühlt wird es von Woche zu Woche harmloser. Es ist natürlich schwierig, sich gegen den FC Bayern, selbst gegen einen, der dann mit Min-Jae Kim und Hiroki Ito in der Abwehr spielt, sich Chancen zu erarbeiten. Übrigens, Kim hat alle Zweikämpfe im ersten Durchgang gewonnen. Ich weiß nicht mal, wie die Statistik nach 90 Minuten aussah. Der war auch überragend, aber ich glaube, wenn sich Spieler regelmäßig mit Vinicius Junior und Kylian Mbappé, oder wenn das Niveau ist, mit dem die sich messen können, und dann kommen da Matthias Pereira-Larsch und Andreas Utonji, ja, dann müssen die halt auch nicht so richtig an ihre Leistungsgrenze gehen.
Das ist ja fast genauso absurd, wie das Ailton ja neulich auch den Bauch von Boniface eingeschätzt hat, der gesagt hat, das ist ja auch nicht so richtig professionell, ne?
Ausgerechnet Ailton.
Und Niklas Süle sagt, holt mal Burger. So, was sagen wir noch über die Ausstiegsklausel von Nico Schlotterbeck?
Ich muss mal eben, sag du erstmal was.
Er wurde ja ausgepfiffen, ne? Von den eigenen Fans.
Ja, ich muss mir eben eine WhatsApp-Nachricht beantworten.
Das kannst du machen. Bin bei Fabi, bringe Butter mit. Ich dich auch. Liebe Grüße.
Genau. Ich habe einfach eine Sprachnachricht ausgemacht. Ja, Nico Schlotterbecks Vertrag ist natürlich schon ein bisschen skurril. Ne? Also
klingt, wenn es denn so ist, wie es ist.
Klingt,
ne?
Erstmal super, wenn es so ist, wie man überall liest. Verlängert bis, weiß ich nicht, 2031. Hat aber angeblich eine Ausstiegsklausel für gewisse Vereine, wonach er für 50 bis 60 Millionen Euro dann zu ausgewählten Clubs wechseln könnte. Auch dann nach der WM noch. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Fabian Hürzeler, der dann ja beim FC St. Pauli erst verlängert hat und dann aber doch nach dem geschafften Aufstieg den Verein verlassen hat in Richtung Brighton. Aber ich habe das ja auch schon oft gesagt. Was bringen denn Pfiffe gegen die eigene Mannschaft oder Pfiffe gegen einzelne Spieler? Schlotterbeck wurde ausgepfiffen, als Norbert Dickel, der Stadionsprecher von Borussia Dortmund, die Mannschaftsaufstellung verlesen hat. Er wurde auch in der Anfangsphase bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Er war dann offenbar selbst ein bisschen irritiert, hat als Kapitän keine Interviews gegeben an dem Nachmittag nach dem 0:1 gegen Bayer Leverkusen. Warum pfeife ich den Spieler einer Mannschaft aus, meiner Lieblingsmannschaft aus? Ich gehe ins Stadion, ich will, dass meine Mannschaft gewinnt. Ich tue alles dafür. Es ist doch total kontraproduktiv. Die ganze Mannschaft auszupfeifen ist genauso dämlich, wie sich einzelne Spieler rauszupicken und die auszupfeifen. Ich finde das absurd. Ich finde das total dämlich.
Ich weiß, woran es liegt. Und zwar kann ich das auch ganz gut nachvollziehen und einschätzen. Also ganz generell finde ich Pfiffe immer schlecht. Aber it's all about the communication. It's all about, wie du es transportierst. Und was ja in der Regel so gemacht wird, und das ist, glaube ich, das Heuchlerische, was den Ultras oder was den Fans im Allgemeinen so richtig doll auf den Sack geht, dass du irgendwelche Bekennerschreiben in den Social-Media-Kanälen postest, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was du küsst, dann nochmal das Wappen, da wird nochmal ein Herz, in diesem Fall, weiß ich, braun-weiß, Fabian Hürzeler und der FC St. Pauli und die Bekennung.
Schwarz-gelb, Dortmund.
Ja. Genau, aber wir haben ja gerade eben auch über Fabian Hürzeler gesprochen, braun-weiß, und dann wird eben gepostet, so, und wichtiges Signal, und nach monatelangen Verhandlungen kommt man endlich zum Durchbruch und die Vertragsverlängerung, und da ist dann so viel Vereinstreue, die da durch KI und durch die Pressemitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit reingetextet wird. Und genauso ist es ja bei Nico Schlotterbeck. Und dann ein neues Trikot. Und dann ist da die 2031 hinten drauf. Und dann geht man auf...
Das ist aber eine hohe Rückennummer, ne?
Die genau, dann erlaubt. Geht man auf irgendeine Erhöhung. Im Hintergrund das ehemalige Westfalenstadion, der Signal Iduna Park und neuer Vertrag für Abwehrchef und Weichen sind gestellt. So. Und dann werden genau diese Sachen enthüllt. Und es ist ja allen klar, dass es eigentlich nur um eine Sache geht. Es geht nur um Geld. Der BVB schreibt sich, also bevor er dann ablösefrei geht, schreibt sich der BVB logischerweise dann noch ein paar Klauseln rein für gewisse Beträge. Dann sagt aber Nico Schlotterbeck bzw. sein Berater, ja, aber bei den und den Vereinen auf jeden Fall. Ansonsten Ausstiegsklausel erst 2027 und dann für, ich sag mal, 80 Millionen plus. Und jetzt kriegt Nico Schlotterbeck aber trotzdem auf dem Weg dorthin schon ein kolportiertes Jahresgehalt von 14 Millionen und soll zum Top-Verdiener aufsteigen. So, und da denke ich mir, die Menschen sind ja nicht blöd. Das ist genauso wie bei Radiomoderation, wo man früher immer gesagt hat, so ja, keine Ahnung, was versendet sich oder das kriegen die Leute gar nicht mit und das ist doch so und ach ja und lass doch mal. Nein, die Leute kriegen das alles mit. Die Leute kriegen das alles mit und die Leute sind nicht doof. Und auch wenn man manchmal dann denkt, so das ist ja auch irgendwie ein einfaches Publikum. Nein, die Leute sind nicht doof.
Doch, die Leute sind doof.
Die Leute können.
Die Leute, die aus pfeifen, sind doof.
Die können zwischen den Zeilen lesen und die fühlen sich verarscht. Und jeder, der sich verarscht fühlt und den jetzt sag ich mal diese Geschichte vorgegaukelt wird. Und das sind ja genau auch die Fans, die möglicherweise in der breiten Masse auch nicht viel zur Verfügung haben und ja vielleicht auch am Erwerbslimit oder am Minimum, sag ich mal so leben, nicht am Limit, sondern am Minimum. Und dann trotzdem aber sich eine Dauerkarte gönnen, Schals kaufen, zum Weihnachtslieder singen, ins Stadion kommen und alles Mögliche. Und die dann irgendwie auch mit so einer Geschichte, mit so einer romantischen Fußballgeschichte zu verarschen, das kann ich total verstehen, dass man dann irgendwie sagt, so habe ich keinen Bock drauf.
Dann sollen sie eine Tapete malen. Nico, go! Und die in der Süd hochhalten oder sowas.
Nico Schlotter, weg!
Nico Schlotter, weg! Genau, bitte, Nico Schlotter, weg! Aber doch nicht den eigenen Spieler auspfeifen. Du bist doch als Fan daran interessiert, dass deine Mannschaft erfolgreich ist. Und dann pfeifst du einen aus. Der wird nicht besser, wenn er feststellt, ups, ich bin am Ball, die pfeifen, wo kommen denn die Pfiffe her? Leverkusen, ach, die haben ja gar keine Fans mitgebracht. Das müssen ja die Dortmunder sein. Das ist ja die Süd. Die Pfiffe kommen ja von der Süd. Und dann spielt der ja nicht mehr so gut, wie wenn man ihn normal unterstützen würde, als wäre nichts gewesen. Und wenn ein Spieler von insgesamt 11 der eigenen Mannschaft nicht so gut spielt, noch dazu ein so wichtiger Spieler, der eine sehr zentrale Rolle als Abwehrchef, als der Mann für den Spielaufbau einnimmt, wenn der nicht so gut spielt, dann wirkt sich das negativ auf die komplette Performance der eigenen Mannschaft aus. Und das ist kontraproduktiv. Ich verstehe das nicht. Aber und das ist, also ich bin auch ein Fußballromantiker und find das toll, wenn die Stadien nicht Signal Iduna Park heißen, sondern, keine Ahnung,
Bayer Arena,
Volksparkstadion, wobei das heißt ja auch nur so, weil Kühne da Kohle reinbuttert. Und ich finde RB Leipzig auch scheiße und kann mit dem neuen Fußball, mit dem modernen Fußball nicht viel anfangen. Aber das ist bei einer Vertragsverlängerung Geld geht und um Ausstiegsklauseln und das alles und dass keiner davon ausgeht, dass der wirklich bis 2031 im Ruhrgebiet bei Borussia Dortmund bleibt, ist doch völlig klar. Wer kann denn so naiv sein und auf die Idee kommen, es ginge nicht um Geld? Vielleicht der 5-jährige Fußballfan, der zum ersten Mal vom Papa mitgenommen wird.
Ich glaube, es ist halt zum.
Aber wenn der pfeift, dann hört man das nicht.
Ich glaube, es ist halt ein.
Der kann doch gar nicht pfeifen. Auf zwei Fingern
zumindest. Aber jetzt auf. Ich drehe dir gleich das Mikrofon runter. Das Ding ist, ja, trotzdem, ich kann das vergleichen mit einer Metapher eBay-Kleinanzeigen. So, du hast da eine Verhandlung, das geht hin und her und dann hast du jemanden vor der Tür stehen, der will dir entweder was abkaufen oder bringt dir irgendwie was vorbei und du merkst, das ist A, entweder nicht in dem Zustand oder B, hat nicht den Inhalt von dem, was in der Verpackung ursprünglich versprochen wurde. Was würdest du machen? Du würdest ihn natürlich jetzt auch vom Hof jagen. So, und
oder verhandeln.
Ja, oder verhandeln. Aber die haben ihn ja in diesem Fall auch nicht vom Hof gejagt, sondern haben einfach nur gesagt so, ey komm, das ist doch auch nicht geil. Und ich glaube, die Pfiffe gingen auch nicht nur gegen Nico Schlotterbeck, sondern die gehen dann auch gegen die Vereinsführung, gegen Lars Ricken,
naja,
gegen
Sven Ohlenburg. Aber als sein Name von Norbert Dickel aufgerufen wurde, gab es Pfiffe. Und als er am Ball war, gab es auch Pfiffe. Also es gab keine Pfiffe als, weiß ich nicht.
Aber Nils Ohlenburg, oder wie heißt das, Sven Ole? Nils Ole? Nils Ohlenburg, ne?
Ja, aber er wird nur noch Ole Boog genannt. Ole zumindest Boog. Im Fernsehen so insertiert. Nils, ja. Ole Boog.
Genau, der wurde ja auch nicht aufgerufen.
Nichts, oh, wir haben keinen Boog auf dich, könnte man auch sagen, ne? Also ja, es gäbe auch andere Möglichkeiten. Oder
gibt es
auch
bald wieder einen Boogfrieden zwischen den Fans und Nils Ole.
Ja, da muss jetzt jemand vermitteln. Matthias Sammer muss übernehmen. Ja. Der ist doch Berater. Der muss jetzt das Schmiermittel zwischen aktiver Fanszene und Mannschaft herstellen.
Aber weißt du, was Matthias Sammer wieder macht, wenn man ihm dann wieder sagen würde, so jetzt brauchen wir mal Matthias Sammer, dann sagt Matthias Sammer wieder, nee, das ist ja nicht gut für meine Gesundheit. Immer wenn Matthias Sammer in eine Verantwortungsrolle
oder er ist Berater.
Gedrängt wird.
Ja, vielleicht berät er ja auch nur in gewissen Angelegenheiten und ruft da noch ein horrendes Beraterhonorar auf. Keine Ahnung. Wir haben versprochen, dass wir über Marie-Louisa Ether sprechen. Wollen wir, um den Spannungsbogen hier ein bisschen aufzubauen, vorher die Kultrubrik machen und hinten raus über die erste Cheftrainerin der Fußball-Bundesliga sprechen?
Können wir sehr gerne machen. Da spricht eigentlich nichts dagegen. Ich müsste nur folgenden Regler nach oben schieben. Und dann geht es auch schon, glaube ich, los, oder?
Stimmt, guck mal. Ich höre was.
Eingefadet.
Klingt gut.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ich musste kurz den Kopfhörer zur Seite schieben, weil das so reingeknallt hat. Das war so laut, aber einfach gut. Guter Sound.
Gut gemacht.
Richtig gut.
Gut gemacht.
Ganz, ganz stark.
Richtig geil gemacht.
So, als Gastgeber, dass du natürlich, das ist wie die Seitenwahl beim Fußball, spielst du erst auf Antwort oder erst auf Fragen?
Ich bleib stehen.
Du bleibst stehen.
Ja.
Das heißt was? Soll ich beginnen oder möchtest du beginnen?
Du hast Anschluss.
Ich habe Anschluss. Okay, dann beginne ich. Wir haben jetzt gar nicht über den HSV gesprochen, über das 0:4 beim VfB Stuttgart. Das war so ein 0:4, das hätte auch ein 2:8 oder ein 4:9 werden können. So viele Torchancen, die meisten für den VfB. Der HSV ohne Luka Vucevic und Albert Zambi-Lokonga. Dann eben auch nicht ganz so stabil, aber Stuttgart, haben wir auch schon oft erwähnt, ist echt eine herausragende Mannschaft. Und Brigitte, bitte zuhören. Stuttgart wird, nachdem die Bayern in der Champions League ja Real Madrid aus dem Wettbewerb werfen würden am Mittwoch, Stuttgart wird die Bayern am kommenden Wochenende schlagen. Ist mein Hot Take. So, was hat das mit meinem Quiz zu tun? Ich möchte...
Wer sowohl beim HSV als auch beim VfB Stuttgart spielt.
Genau.
Wagnumann.
Ja, gut, ne? Wir kennen uns so gut. Ich muss das Spiel gar nicht erklären. Du feuerst einfach ein paar Namen raus.
Ja.
Ja. Fallen dir weitere Spiele ein? Sonst würde ich dir auch ein paar Hinweise geben, weil ich habe mir einige Namen aufgeschrieben, die du dann erraten sollst. Joscha Wagnumann, aktueller VfB-Spieler und Ex-Hamburger, ist natürlich völlig richtig.
Boah, jetzt muss ich noch mal ein bisschen
gut, dann machen wir das mal so. Ja. Dann gehen wir die Liste mal ab. Dieser Mann, der hat nicht nur für den VfB und den HSV gespielt, er hat in seiner frühen Jugend, als er vom FC Bayern nach Hamburg ausgeliehen wurde, für die Hamburger gespielt, aber er hat die Angewohnheit, sich seine Vereine zu tätowieren.
Ach, Markus Babbel.
Ja, genau, der war auch bei beiden.
Stimmt.
Dann gibt es jemanden, der macht auch einen Podcast, ist also ein Kollege oder auch ein Konkurrent von uns und der hat ja auch für beide Vereine Tore geschossen. Für den VfB hat er, glaube ich, in seiner Karriere, alle Angaben wie immer ohne Gewähr, die meisten Tore erzielt. Er hat aber auch für Werder Bremen gespielt, für Hannover 96, für Fortuna Düsseldorf, für die TuS Dassendorf, Martin Harnik, genau.
Demirovic auch.
Emedin Demirovic. Ja, ich gehe jetzt nur von Profi-Einsätzen aus.
Okay.
Demirovic hat ja beim HSV im Nachwuchs gespielt. Jetzt kommt ein Stürmer, also ein Kollege von Harnik, der hat jetzt auch zwar Tore geschossen, aber nicht ganz so viele. Der hat für den VfB gespielt, aber auch für den HSV in einer Phase, in der die Hamburger schon so langsam Richtung zweite Liga dümpelten, da haben dann die Fans manchmal gesungen, heute wird gesoffen, Mister.
Schiplock.
Sven Schiplock, genau.
Sven Schiplock, stimmt.
So, und jetzt sind wir bei einem japanischen Außenverteidiger, über den kann ich gar nicht so viel sagen. Nur
Ito?
Sakai, Gotoku Sakai.
Ah, ja, stimmt.
Genau. Jetzt sind wir bei jemandem, der hat, wie das ja auch berühmte Menschen heutzutage tun, viele Stars und Sternchen gehen ja, verlegen ihren Hauptwohnsitz nach Dubai. Er ist mit seiner Familie nach Dubai gezogen. Ich glaube, seine Frau ist eine Influencerin. Er hat auch für die Nationalmannschaft gespielt, unter anderem an der WM 2010 teilgenommen. Beim SC Freiburg war er ein Riesentalent, wechselte seinerzeit vom SC Freiburg
auch,
zum HSV. Hannover 96, eine weitere Station.
Aogo.
Dennis Aogo, genau. Und jetzt kommen wir zu einem Abwehrspieler, niederländischer Nationalspieler. Er spielte beim HSV gemeinsam mit so Menschen wie Daniel van Beuten, Raphael van der Vaart. Es war die große Zeit um 2006 herum, als die Hamburger sogar an der Champions League teilnehmen durften. Sein Spitzname der Kannibale. Seine Frau hatte dann auch eine Liaison mit Raphael van der Vaart.
Boularus?
Khalid Boularus.
Hat er auch bei Stuttgart gespielt?
Hat auch bei Stuttgart gespielt.
Khalid Boularus?
Genau. Jetzt sind wir bei Trainern. Es gibt auch drei Trainer, die haben sowohl den einen als auch den anderen trainiert. Der eine würde...
Unsere Gegner war am Wochenende wieder... Ich würde übrigens auch mich noch bereit erklären, den VfL Wolfsburg zu übernehmen.
Jürgen Klinsmann
ist es gewesen.
Der war's, ja.
Felix Magath, ja.
Ja, und dann gibt's noch einen, der würde vom Namen her auch gut zu dem Verein passen, den du gerade erwähnt hast.
Wolfsburg, Wolfgang Wolf, nein. Wolf, Dieter Poschmann, nein. Wolf.
Wolfgang Wolf war ja auch in Wolfsburg, aber der andere.
Wolf.
Ah, Labbadia, meinst du? Nee, Labbadia. Bruno Labbadia, ja, kommt auch, aber komm. Hannes Wolf, meinte ich.
Ah ja, stimmt.
Hannes Wolf war Trainer beim VfB Stuttgart und beim HSV in der zweiten Liga. Ja, das war mein Quiz. War jetzt vielleicht gar nicht so spannend, aber mir ist auch nichts anderes eingefallen.
Doch, war sehr spannend. Ich fand das gut. Ich habe hier im Internet habe ich so eine, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber du weißt ja, alles, was im Internet so gepostet wird, stimmt ja eigentlich.
Da stimmt alles.
Da stimmt alles. Und zwar wurde hier mal so eine Gehaltstabelle aufgelistet. Und zwar, was man so im Schnitt in Deutschland respektive bundesweit respektive dann auch Champions League weit verdient. Und zwar als Trainer im Schnitt. Und zwar, jetzt geht es los. Du wirst es gleich verstehen. Liga, Jugendtrainer. Was verdient man im Schnitt als Jugendtrainer in Deutschland im Monat? Nicht im Monat, im Jahr. Jugendtrainer im Schnitt.
450 Euro mal 12.
Nee, du verdienst gar nicht so viel als Jugendtrainer. Als Jugendtrainer kriegst du eine Aufwandsentschädigung von irgendwie zwischen 35
und... Das ist aber schwierig. Du kannst Jugendtrainer beim SV Lurup sein, du kannst natürlich auch NLZ-Trainer beim HSV beim...
Warte mal ganz kurz. Ja? Wir bleiben nochmal bei Jugendtrainer. Also sag mal nochmal irgendwas.
Im Durchschnitt. Also, es geht jetzt um alle Jugendtrainer.
Ja. Jetzt kommt nämlich das nächste ist...
Ich sag 5.000 Euro im Jahr.
Nee, das nächste wäre dann im Schnitt NLZ-Jugend und danach kommt im Schnitt U19-Bundesliga. Also okay. Das ist alles differenziert.
Also der Jugendtrainer, der jetzt super an der Basis arbeitet, kriegt eine Aufwandsentschädigung. Der verdient im Jahr, weiß nicht, 200.000 Euro?
250 Euro.
Im Jahr?
Ja.
250 Euro.
Mein Jugendtrainer von früher hat damals eine Aufwandsentschädigung von 35 Mark im Monat gekriegt.
Eieiei. Ja.
NLZ im Schnitt. Jugend.
NLZ-Trainer, wir sind bei Jahresgehältern. Ein NLZ ist ja an einen Profiklub angedockt. Nee,
das müssen Monatsgehälter sein.
Es sind Monatsgehälter.
Ja, sorry. Aber, mein Fehler.
Aber was ist das eben, diese Zahl, die du gerade genannt hast?
War ein Monatsgehalt.
250 Euro Monatsgehalt.
Jugendtrainer. Ja. Im Schnitt.
Im Schnitt. Na, ich habe gesagt so 200.000 Euro. Dann sind wir ja da gar nicht so weit von entfernt.
Ja.
Okay, Monatsgehalt.
Jetzt NLZ, Monatsgehälter.
NLZ, Monatsgehalt, Jugendtrainer, 5.000.
1.200 Euro.
Oh.
U19 Bundesliga, Monatsgehalt im Schnitt.
5.000.
2.500. Kreisliga im Schnitt.
Trainer. Zwei Kisten Bier.
500 Euro. Bezirksliga, Schnitt.
750 Euro, zwei Flaschen Bier und eine Buddel Korn.
700 Euro. Landesliga, Schnitt.
Ein kostenfreies Girokonto bei der örtlichen Bank. Ein Dienstwagen mit einem Satz Winterreifen hinten drin und 1250 Euro.
Ja, gar nicht schlecht. 1000 Euro. Oberliga.
Im Schnitt. Oberliga, 2500 Euro und eine schlecht möblierte 45 Quadratmeter Wohnung mit angeschlossenem Waschcenter.
Regionalliga, ja, also 2000 sind es.
Ja, das ist, genau, okay. Ja.
Jetzt kommt Regionalliga.
Regionalliga, da verdienst du im Schnitt als Trainer, da gibt's, das ist ja auch schwierig, da gibt's den, ich bin jetzt im Norden, ambitionierte Regionalligisten wie den SV Meppen, die SV Trochtersen, Assel, den VfB Oldenburg, die in die dritte Liga wollen. Dann gibt's aber auch so Mannschaften wie Altona 93, schöne Grüße an Andi Bergmann, wurde leider entlassen, den FSV Schöning und solche Teams. Ja. Und jetzt muss ich den Mittelwert finden. Der Mittelwert beträgt 3.250,95 €.
Gar nicht schlecht, 4.000 Euro. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Was glaubst du, was verdient im Schnitt ein Drittligatrainer?
Oh, das weiß ich sehr genau, weil mit denen habe ich ja viel zu tun und wir, die Einstiegsfrage ist immer, und was steht auf dem Kontoauszug? Und die sind ja alle sehr transparent. Ein Drittligatrainer verdient im Schnitt, was ist, du musst nachher mal die Quelle sagen, das ist sehr interessant. Ein Drittligatrainer verdient im Schnitt, auch da gibt es ja solche und solche, Samir Fiacici beim TSV Havelse und Uwe Koschinat bei Rot-Weiß Essen. Essen ist ein Verein, der hat einen etwas höheren Etat. Ich sag, das sind 7.500 Euro.
Sehr gut. 8.000. Was glaubst du, was verdient ein Zweitligatrainer im Schnitt?
Tim Walter verdient meinen Respekt, weil er ein total sympathischer Trainer ist, der jeden Cent wert ist. Ein Zweitligatrainer verdient im Schnitt 12.500 Euro.
20.000.
Ja, ich wollte ja gerade sagen, 12.500 Euro plus 7.500.
Was glaubst du, was verdient ein Bundesliga-Trainer im Schnitt?
Vincent Kompany und dann Merlin Polzin und Alexander Blessin geteilt durch drei. Das sind, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, 1,25 Millionen.
Also genau, das sind jetzt ja hier Monatsgehälter, es kommt hin, also 100.000 Euro, genau richtig.
Ach so,
ist ja genau richtig. Ja. Also wenn du meinst ja wahrscheinlich den Jahreswert,
ja,
ne?
Ja.
Das sind ja im Monat dann 100.000 Euro.
Quelle Wikipedia oder was war das?
Quelle, wie gesagt, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, ich habe hier nur so einen Screenshot gemacht.
Ach so.
Fand ich aber ganz gut, ja. Kann ich gleich nochmal nachreichen. Und jetzt haben wir noch theoretisch, was verdienen Sie in der Champions League im Schnitt im Monat?
3,5 Millionen.
Also
im Monat, ja. Entschuldigung, ich sag 375.000.
500.000 Euro
im Schnitt. 500.000 Euro im Schnitt, okay, ja, gut.
Die Quelle suche ich gleich nochmal raus, reiche sie euch sonst nach.
Volks- und Raiffeisenbank wird es gewesen sein.
Definitiv. Oder
das Handelsblatt.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe das gestern so, wie sagt man so schön,
wir jungen Wilden, Business Insider.
Im Doom-Scrollen habe ich das so gesehen, habe gesagt, ach komm, das ist doch etwas da. Da konfrontiere ich dich mal damit.
Was verdienen Cheftrainerinnen im Schnitt?
Ah.
Müsste man jetzt mal Marie-Louise Ether fragen. Ich glaube, bevor wir über sie sprechen, müssen wir einen kleinen Schritt zurückgehen. Steffen Baumgart wird von Samstag auf Sonntag kurz vor Mitternacht entlassen. Nach einem 1:3 in Heidenheim war, glaube ich, eine sehr schlechte Leistung. Nach nur 2 Siegen aus den vorangegangenen 14 Spielen. Union spielt einen unfassbar unattraktiven Fußball, aber auch schon bevor Steffen Baumgart dort Trainer war, ich war echt überrascht. Ich habe das Sportstudio geguckt und nebenbei, ich glaube, da war dann gerade irgendwie das Torwandschießen schon im Gange, da schaltet dann immer weg. Da habe ich dann nochmal in die Kicker-App geguckt und dachte, ups, Baumgart entlassen. Ich war überrascht. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Also mein erster Reflex war der, also dadurch, dass ich mich jetzt ja nicht Woche für Woche außer hier im Podcast mit dem ersten FC Union Berlin befasse und wir vielleicht mal über den Werder-Sieg da beleuchtet haben, aber ansonsten gucke ich da nicht so intensiv hin. Und da habe ich erstmal die Tabelle geöffnet und habe gedacht, so, sind sie denn jetzt wirklich in akuter Abstiegsgefahr? Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht? Sie sind, was sind sie, 6 Punkte, 7 Punkte über dem Strich?
7 Punkte vor Rang 16.
Genau. Und da denke ich mir so, ja, was ist denn eigentlich das Ziel des ersten FC Union Berlin? Die haben jetzt mit Steffen Baumgart im Prinzip noch gar nicht so lange zusammengearbeitet. Die müssen die jetzt in die Conference League kommen? Dürfen die nicht mal Spiele verlieren? Was ist da der Anspruch?
Können die nicht froh sein, jedes Jahr erstklassig zu sein? So, ne? Klar, die haben mal in der Champions League gespielt. Zumal hatten sie mit Steffen Baumgart jemanden, der sich total mit dem Verein identifiziert hat, so wie er sich auch mit Köln zu 100% und auch mit dem HSV zu 100% identifiziert hat.
Und mit Hansa
Rostock. Also so einen musst du auch erstmal finden, ne?
Ja, also, beziehungsweise, und es gab ja auch genau so diese Erfolgswellen, die da an den, die da in den Wald da gespült worden sind, an die alte Försterei, um ein schräges Bild zu erzeugen. Damit will ich sagen, man war ja auch immer schon so wirklich kurz hinter den Europa-League-Rängen. Und jetzt hast du halt mal wieder so eine Schwächeperiode und jetzt setzt du den vor die Tür.
Also die spielen Fußball aus der Steinzeit, ne? Das ist echt Neandertaler-Fußball, den Union Berlin spielt. Aber es
aus der Zeit, wo Ritter Keule entstanden ist, ne?
Das genau, aus der Zeit stammt der Fußball und der ist auch nie weiterentwickelt worden. Aber das liegt nicht allein an Steffen Baumgart. Aber 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wenn ich sowas sehe und bewerten muss, da ist immer noch irgendwas unter der Oberfläche, von dem wir nichts wissen. Vielleicht gibt's da Bad Vibes zwischen Horst Held, dem Sportdirektor, und Steffen Baumgart, den mittlerweile Ex-Trainer von Union Berlin. Keine Ahnung. Das war erstmal die erste Überraschung. Dann Marie-Louise Ether, die ja schon mal Co-Trainerin war unter, wie hieß er noch, Grote, Marco Grote, 2023. Andi Grote, genau. Hamburger Sport- und Innensenator. Nee, der war es nicht. Es war Marco Grote. Und jetzt ist sie, nachdem sie ja schon als Trainerin der Bundesliga Fußballerinnen außer Koren war für den Rest der Saison. Wir reden noch über 5 Spiele, Cheftrainerin. Und natürlich bestimmt sie jetzt die Sportschlagzeilen. Die erste Cheftrainerin im deutschen Profifußball, Marie-Louise Ether. Und ja, ich finde das gar nicht so aufsehenerregend. Es ist eine Frau, aber weil ich mich ja auch regelmäßig mit der dritten Liga beschäftige und da seit fast 2 Jahren Sabrina Wittmann, Trainerin des FC Ingolstadt, ist, finde ich das jetzt gar nicht mehr so bemerkenswert, zumal Ether ja auch schon Co-Trainerin gewesen ist und da haben wir das ganze Game ja auch schon mal durchgespielt. Die erste Co-Trainerin im deutschen Profifußball. Sie ist, glaube ich, sehr, sehr qualifiziert und ist der Schritt jetzt so mega mutig? Weiß ich nicht. Hätten Sie das auch gemacht, wenn Union Tabellen 16. wäre?
Ja.
Weiß ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie halten, glaube ich, viel von ihr. Sie können sie am besten bewerten und sie ist eine gute, nehme ich einfach mal an.
Ich kann auch nur drüber sprechen. Ich finde das irgendwie halt so lustig. Ich meine, eine Frau im Fußball, weißt du? Nein, das ist ja genau das, was ja so das absurd macht, dass du es so besonders deklarierst, für so besonders erachtest, dass es eigentlich eben nicht so normal ist. Es ist ja so ähnlich wie mit dem Outing des Nachwuchstrainers des FC St. Pauli. Wenn du eine Sache für so besonders erklärst, dann ist sie ja genau nicht das, was sie eigentlich sein sollte, nämlich normal. Und deswegen unterscheidest du jetzt in diesem Fall wieder zwischen den Geschlechtern. Und das ist ja wiederum auch so, es gibt ja mittlerweile auch Menschen, die sich für neutral definieren. Und damit will ich nur sagen, es gibt ja theoretisch dann ja auch 3 Geschlechter. Und in diesem Fall ist es so, jetzt ist sie da die erste Frau im deutschen Fußball. Auf der anderen Seite ist sie es ja nicht, weil du Sabrina Wittmann angesprochen hast, weil du die Situation angesprochen hast, dass sie ja schon mal Co-Trainerin war.
Ja.
Von daher weiß ich nicht. Also ich habe eher dieses Störgefühl.
Aber der Reflex ist ja jetzt nicht so überraschend, da war ja erwartbar, ne?
Ja, für mich schon.
Warum? Union spielt jetzt gegen Wolfsburg, ja. Du kennst das Einstiegsbild, du weißt genau, wie es da aussieht in der Coachingzone.
Ja.
Da werden so viele Fotografen und Kameras vor ihr stehen, dass man sie wahrscheinlich gar nicht erkennt. Die werden sich um sie versammeln. Das Schnittbild dieses Spiels in jedem Spielbericht wird ihre Reaktion sein. Wie reagiert sie auf die vergebene Chance oder auf das erzielte Tor oder auf den Wolfsburger Führungstreffer oder so? Das werden wir jetzt sehen und das ist alles sehr erwartbar.
Das ist total erwartbar, aber ich verbinde sie natürlich nach wie vor mit dem Champions-League-Sieg mit Turbine Potsdam 2010.
Das hast du dir angelesen. Das
staunst du jetzt, ne?
Ich verbinde
vor 16 Jahren.
Pass auf, ich habe
mir auch. Wo warst du denn vor 16 Jahren?
Vor 16 Jahren war ich noch nicht bei Anstoß, aber ich habe mich schon auch beruflich mit Fußball beschäftigt. Sie ist ja U19-Trainerin auch gewesen, und zwar der Union Jungs, der A-Juniorin. Und da ist von einem mutigen, offensiven Spielstil die Rede gewesen. Sie wolle aktiv sein auf dem Fußballfeld. Das passt ja so gar nicht zu Union Berlin. Bin ich mal gespannt, ob wir das in den verbleibenden 5 Wochen Bundesliga dann auch sehen werden. Aber ich finde, es ist nicht die Sensation, die es... Es sind ja Kollegen von uns, die ganzen Online-Portale, die man so aufklappt, die sich mit Sport beschäftigen, spielen das Thema auf ihren Seiten sehr weit oben.
Aber ich habe tatsächlich auch schon in unserer Pressemitteilung Bescheid gesagt, dass wir uns natürlich davon ganz klar distanzieren.
Ja, trotzdem nennen wir die Folge, wenn Union sich etwas fraut.
Stark. Aber wisst ihr was? Am Ende sind wir uns nicht zu schade dafür, unsere klare Haltung für ein beschissenes Wortspiel wieder aufzugeben. Wie sagt man so schön, ne? Wie sagt man das? Gibt es nicht auch noch so einen Spruch?
Ich weiß nicht,
lieber von einer eigenen Frau trennen, als ein schlechtes Wortspiel zu verpassen, ne?
Ja,
deswegen, weißt du, bin ich noch immer
ich
Single.
Ich
übrigens für alle Singles.
Ja. Ich finde es normaler, als es die Schlagzeilen suggerieren, dass sie jetzt Cheftrainerin der Bundesliga ist.
Ja.
Es kann ja auch sein, dass Union jetzt Was wäre denn eine super Punktzahl aus den verbleibenden 5 Spielen? 15, okay. Aber auch 9. Kann man 9 aus 15 holen? Ja, kann man. 3 Siege. Wären ja sicherlich auch eine gute Punktzahl. Es kann ja auch sein, dass Union so Ende April, Anfang Mai sagt, ey, die ist so gut, das passt so gut. Wir spielen inzwischen besseren Fußball.
Ja.
Die macht jetzt die Männer weiter und wir suchen uns eine andere Trainerin oder einen anderen Trainer für unsere Bundesliga-Frauen. Auch das wäre, finde ich, völlig normal. Also warum soll sie denn da schlechtere Chancen bekommen?
Ja, das stimmt. Ja, nein. Das ist jetzt so, als ich musste über deinem wirklich, ich kannte die Folge oder den Folgenvorschlag wirklich noch nicht. Ich finde das so blöd, dass es schon wieder witzig ist und jeder, der mich kennt, weiß, dass genau mein Humor ist, ohne dass ich jetzt darüber lachen kann, weil ich in dem Sinne mich über die Situation lustig mache, sondern weil
man
ich
könnte
so,
auch sagen,
so
wenn Steffen
finde.
Baumgart die letzten Ether nicht mehr gehen darf. Also die letzten Ether der Saison.
Oder wenn der Baumgart an der Försterei gefällt wird.
Hm. Übrigens nur noch 5 Spieltage, ne? Wir können die Spieltage jetzt von einer Hand abzählen.
Ist ja der Helmut Schön? Ja, der Mann mit der Mütze muss gehen, ne?
Ich habe ein Interview gesehen nach dem 1:3 in Heidenheim. Da wurde Baumgart ohne Mütze interviewt. Die hat er jetzt auch gar nicht mehr so oft auf. Manchmal war es auch eine Käppi. Der sieht auch mega zerzaust aus, ne? Also,
der Klaus Meine.
Ja, ich guck Baumgart gerne an. Ich finde ihn auch irgendwie kultig so, aber...
Immer wenn ich den angucke, dann denke ich mir so, seit wann hat eigentlich RTL 2 die Rechte, um Fußball zu übertragen?
Das ist aber jetzt gemein.
Für RTL 2,
aber seine letzten Stationen, und da meine ich jetzt Hamburg und Berlin, waren jetzt auch nicht so mega erfolgreich. Aber wie definierst du Erfolg? Ich wäre nie und nimmer, auch nach einem 1:3 in Heidenheim, nicht auf die Idee gekommen, dass der erste FC Union jetzt seinen Trainer entlässt.
Nee.
Weil alleine wenn du siehst, wie instabil St. Pauli und Wolfsburg auf den Plätzen 16 und 17 Punkten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Union am Ende auf Rang 16 landen wird, doch sehr gering.
Er ist quasi ja auch der Pele Wollitz von Union Berlin, so, ne? Also eigentlich einer, der da wirklich von vorne bis hinten hinpasst.
Ja, und er ist ja ein riesen Union-Fan, wie er auch ein riesen HSV-Fan ist, und den FC fand er ja dann auch super. Vielleicht wird er irgendwann Hansa Rostock trainieren, weil da hat er ja die meiste Zeit seines Spielerlebens verbracht, und zu diesem Verein hat er auch eine ganz enge Bindung. Aber Hansa Rostock ist da, was das angeht, mit Daniel Brinkmann, glaube ich, ganz gut aufgestellt und auch sehr zufrieden. So,
eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir dann tatsächlich die Anschluss-Playlist wieder voll ballern mit geiler Kultmucke.
Ach ja.
Wollte ich noch ganz kurz fragen, aus dieser Zeit Steffen Baumgart, welcher Spieler fällt dir sofort ein bei Hansa Rostock? An wen musst du da so denken? Die Zeit um Steffen Baumgart. Also nicht Steffen Baumgart, der ja mal seinen kultigen Stehkragen hatte, ne?
Delano Hill und Uwe Mörle.
Ich habe gerade an Stefan Studer gedacht.
Stefan Studer. Ja, Stefan Studer.
Oder Riedlewitz war doch auch dabei, ne?
Riedlewitz. Stefan Studer war aber früher, ne?
Ja.
Ja, oder die Schweden, ne? Also Markus Lanz, Magnus Arvidsson,
Markus Lanz,
Peter Wibram.
Dass der auch jetzt später so eine Talk-Karriere noch gemacht hat,
ne? Rade
Prica. Ja.
Matthias Schober im Tor. Das war so ein bisschen
Jonathan Akpobori.
Ja.
Auch Barbares natürlich, ne?
Sergei Barbares, ja, haben sich die Wege von Barbares und Baumgart noch gekreuzt, weiß ich nicht. Barbares war auch zugeschaltet ins Sportstudio, da war ja Haris Tabakovic zu Gast. Barbares war aus Ibiza zugeschaltet, da macht er gerade Urlaub, nachdem er sich ja mit der bosnischen Nationalmannschaft sensationell für die WM qualifiziert hat. Italien ist nicht dabei. Das haben wir gar nicht ausgewertet, das Thema, aber wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit. Nee. Du warst ja schon bei der Spotify-Playlist.
Ja.
Ich möchte eben noch, ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, unsere Haltung nochmal unterstreichen. Ich finde das gut, dass Marie-Louise Ether die erste Cheftrainerin im deutschen Profifußball ist. Ich finde das gut, dass eine Frau das macht. Ich finde es nur irgendwie so erwartbar und enttäuschend erwartbar, dass daraus jetzt so ein Gewese gemacht wird.
Ja.
Das finde ich irgendwie komisch. Aber dass Union sagt, hey, die macht das jetzt, finde ich super. Und das ist völlig ironiefrei. Ich finde das gut.
Definitiv. Ich finde das auch gut. Ich finde allein schon, dass man das am Ende nochmal so sagen muss, wird theoretisch die eigene Haltung sogar wieder irgendwie so kratzen oder beschädigen, weil ich ja jetzt auch nicht sagen muss, übrigens, ich wollte nochmal ganz klar sagen, dass Alexander Ende das jetzt in Düsseldorf macht. Also ich finde das wirklich auch wirklich gut. Und damit will ich nur sagen, ja, genau, lass sie doch machen, ist doch irgendwie scheißegal, und lass sie genauso an ihrer Leistung bewerten wie jede
Absolut.
Und jeden anderen auch. Ne?
Absolut. Absolut.
Glaubst du eigentlich, dass Fabian Hürzeler zu Leverkusen oder zu Manchester City gehen wird?
ich wüsste nicht, warum Leverkusen sich einen neuen Trainer suchen sollte. Kasper Hjulmand, ich meine, das ist auch eine Mannschaft, die ist maximal im Umbruch.
Ja.
Lass die doch dann nur in Anführungsstrichen Europa League spielen.
Ja, oder, ja.
Leverkusen wird, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, in der kommenden Saison raketenmäßig
abgehen
und locker mit 10 Punkten Rückstand auf den FC Bayern Vizemeister
werden. Das ist schon ein Erfolg.
Das ist das höchste der Gefühle.
Juhu.
Ja, aber dass es da offenbar Überlegungen gibt, sich von Kasper Hjulmand nach einer nicht mal ganz kompletten Saison zu trennen. Er hat die Mannschaft ja erst am dritten Spieltag, glaube ich, übernommen. Kann ich überhaupt nicht verstehen.
Die sind ja vor allen Dingen auch nicht mit Pauken und Trompeten aus der Champions League ausgeschieden, sondern am FC Arsenal gescheitert.
Genau,
erwartbar.
Am kommenden Champions League-Sieger vielleicht sogar, ne? Du sagst ja, Real Madrid macht das vielleicht. Ja. Ich sage, dass von mir, und damit möchte ich den Anfang der Folge aufgreifen, ein Titel von Erdmöbel auf die Liste kommt. Anfangs Schwester heißt Ende.
Alles klar. Ich pack drauf, habe ich von einer Freundin empfohlen bekommen. Finde ich wirklich mega cool. Kann man einfach so wunderbar hören. Alle werden wahrscheinlich sagen, kenne ich doch schon seit Jahrtausenden. Ich muss sagen, kannte ich noch nicht. Und zwar heißt die gute Olivia Dean. Und ich das schon wie Auge gerade eben schon wieder gestöhnt hat. Oh, jetzt kommt er wieder nicht zu Pott. Jetzt muss er wieder suchen in seinem scheiß Handy.
Ja,
so easy.
Olivia Dean, wie heißt
so
es?
Easy.
So easy.
Ja.
Easy Budgie.
Easy peasy.
Easy Budgie hat das Tor für Osnabrück gestern geschossen gegen Cottbus. So. Na, wir sind ein Fußball-Podcast,
ja, das stimmt,
und kein Musik-Podcast.
Ja, Easy Budgie.
So,
ja.
Ist übrigens auch einer für höhere Ligen, aber Osnabrück wird er vielleicht demnächst auch in einer höheren Liga spielen.
Easy Budgie.
Gesundheit. Ich habe nichts mehr. 1:10.
Ja.
Es ist Zeit zu gehen. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.